Abschnitt 2 von Horror-Kurzgeschichten Teil 1, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. In der Dunkelheit von Edith Nesbit. Vielleicht war es eine Art Wahnsinn. Oder vielleicht war er wirklich das, was man heimgesucht nennt. Oder es könnte sein, auch wenn ich gar nicht erst so tue, als ob ich es verstünde, dass sich durch intensives Leiden in einer sehr nervösen und hochsensiblen Natur eine Form von sechsten Sinn herausbildet. Etwas führte ihn immer zielsicher dorthin, wo sie gerade waren. Und für ihn waren sie alle der eine. Er erzählte mir zunächst den ersten Teil der Geschichte. Den letzten habe ich dann mit meinen eigenen Augen gesehen. Kapitel 1. Haldane und ich waren schon seit unserer Schulzeit Freunde. Was uns zuerst zusammenführte, war unser gemeinsamer Hass auf Whisker, der auch aus unserem Teil des Landes stammte. Seine Leute kannten unsere Familie von zu Hause her, so wurde er mit uns zusammengesteckt, als er ankam. Er war die unerträglichste Person, ob als Junge oder erwachsener Mann, den ich je gekannt habe. Er weigerte sich zu lügen. Das war soweit in Ordnung, aber er wusste einfach nicht, wann man besser aufhören sollte. Wenn er gefragt wurde, ob irgendein Kerl irgendetwas angestellt hatte, außerhalb des Geländes gewesen sei oder irgendeine andere Art von Streich ausheckte, dann antwortete er, »Ich weiß es nicht, Sir, aber ich glaube schon.« Aber eigentlich wusste er rein gar nichts, dafür sorgten wir schon. Doch seine Vermutungen trafen immer zu. Ich erinnere mich daran, dass ich und Haldane ihm einmal seinen Arm verdrehten, damit er mir beichtete, woher er das mit der Kirschbaumunternehmung wusste, und er sagte nur, »Ich wusste es nicht, ich fühlte mich einfach ganz sicher, und ich hatte recht, siehst du.« »Was sollen Sie mit einem solchen Jungen bloß anfangen?« Wir wuchsen zu Männern heran, wenigstens Haldane und ich. Whisker wuchs nur zu einem Tugendbold heran. Er war Vegetarier und Abstinenzler und ein alles aus Wolle Kerl und christlicher Wissenschaftler und all die Dinge, die Moralapostel halt sind. Aber er war kein gewöhnlicher Tugendwächter. Er kannte alle möglichen Dinge, die er eigentlich nicht gewusst haben konnte, zumindest nicht auf normale und anständige Weise. Es war ja nicht so, dass er Dinge herausfand, er wusste sie einfach. Als ich einmal sehr unglücklich war, kam er in mein Zimmer. Es war für uns alle das letzte Jahr in Oxford und sprach über Dinge, die ich von mir selbst kaum wusste. Das war auch der eigentliche Grund, warum ich in jenem Winter nach Indien ging. Es war schlimm genug, unglücklich zu sein, auch ohne diese Bestie, die über alles Bescheid wusste. Ich war über ein Jahr fort gewesen. Gerade zurück dachte ich viel darüber nach, wie lustig es wäre, den alten Haldane wiederzusehen. Wenn ich aber an Whisker dachte, falls überhaupt, dann wünschte ich, dass er tot wäre. Aber eigentlich habe ich nicht viel über ihn nachgedacht. Ich wollte Haldane wirklich wiedersehen. Er war immer so ein lustiger Kerl, scherzhaft und freundlich, einfach, ehrenhaft, nervös und voller handfester Begeisterung. Ich sehnte mich danach, ihn zu treffen. Das Lächeln in seinen lustigen blauen Augen, sein Blick aus einem Netz von Falten, die das Lachen um sie herum gewebt hatte, wollte sein lustiges Gelächter hören und den festen Griff seiner großen Hand spüren. Ich ging direkt von den Docks zu seinen Gemächern im Gray's Inn, und dort fand ich ihn auch. Kalt, blass, anämisch, mit trüben Augen, einer schlaffen Hand und blassen Lippen, die ohne Herzlichkeit lachten und ein Willkommen ohne Freude ausstießen. Er war umgeben von einem Durcheinander ungeordneter Möbel und persönlicher Gegenstände, von denen die Hälfte verpackt war. Einige große Boxen waren bereits mit Schnüren gebunden, und es gab außerdem Bücherkisten, die gefüllt und nur noch auf das Vernageln der äußeren Bretter warteten. »Ja, ich ziehe um«, sagte er. »Ich kann es nicht mehr ertragen, diese Zimmer. Irgendetwas geht hier in ihnen um, etwas Teuflisches geht hier um. Morgen gehe ich fort.« Die Herbstdämmerung erfüllte die Ecken mit Schatten. »Du hast die Pelze bekommen«, sagte ich, nur um irgendetwas zu sagen, denn ich sah diese in einer großen Kiste zusammengeschnürt neben den anderen liegen. »Pelze«, erwiderte er, »oh ja, danke vielmals. Ja, ich habe die Pelze bekommen.« Er lachte. Aus Höflichkeit nehme ich an, denn es handelte sich um keinen Scherz über die Pelze. Sie waren zahlreich und besonders fein, die besten, die ich für Geld bekommen konnte, und ich hatte sie zu einer Zeit verpacken und verschicken lassen, als mein Herz sehr wund war. Er stand nur da und sah mich an, sagte aber nichts. »Komm hier raus und iss ein kleines Abendessen mit mir«, sagte ich, so fröhlich wie möglich. »Zu beschäftigt«, antwortete er nach der kleinstmöglichen Pause und einem Blick durch den ganzen Raum. »Schau, ich bin wirklich schrecklich froh, dich zu sehen. Aber warum gehst du nicht rasch rüber und holst das Abendessen hierher? Ich selbst esse immer nur schnell zwischendurch. Du siehst ja, wie es hier aussieht.« Ich ging. Als ich zurückkam, hatte er einen Platz in der Nähe des Feuers freigeräumt und zog seinen großen Klapptisch heran. Wir aßen dort bei Kerzenlicht. Ich versuchte, lustig zu sein. Er, da war ich mir sicher, versuchte, sich amüsieren zu lassen. Es ist uns beiden nicht gelungen. Seine traurigen Augen beobachteten mich die ganze Zeit über, außer in jenen flüchtigen Momenten, wenn er, ohne den Kopf zu wenden, einen Blick über die Schulter zurück zu den Schatten warf, die, um den kleinen beleuchteten Platz, an dem wir saßen, den Raum füllten. Als wir gegessen hatten und ein Diener gekommen war, um das Geschirr abzutragen, blickte ich Haldane sehr bestimmt an, so daß er mitten in einem sinnlosen Witz innehielt und fragend auf mich schaute. »Nun«, sagte ich, »du hörst mir gar nicht zu«, bemerkte er gereizt, »was ist los?« »Das solltest du wohl besser mir erzählen.« Er schwieg, warf wieder einen dieser verstohlenen Blicke auf die Schatten und bückte sich, um das Feuer so weit zu schüren, das ahnte ich, damit es jeden Winkel des Raumes erleuchtete. »Du bist total durcheinander«, erwiderte ich fröhlich. »Wo hast du deine Finger drin? Weinkarten, Spekulationen, eine Frau? Falls du es mir nicht sagen willst, dann wenigstens einem Arzt. Warum, mein Lieber, bist du bloß so ein Wrack?« »Du bist mir hier an diesem Ort ein wahrlich netter Freund«, sagte er, und lächelte ein mechanisches Lächeln, das nicht angenehm anzusehen war. »Ich bin der Freund, den du brauchst, denke ich«, erwiderte ich. »Glaubst du, ich bin blind? Was ist schief gelaufen? Oder du hast irgendetwas genommen, Morphium vielleicht? Außerdem brütest du über irgendetwas nach, solange, dass du nun jedes Maß verloren hast. Raus mit der Sprache, alter Junge. Ich wette um einen Dollar mit dir, dass es nicht so schlimm ist, wie du denkst.« »Wenn ich's nur dir oder irgendjemand anderen erzählen könnte«, antwortete er langsam, »dann wäre es nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Wenn ich es jemanden erzählen könnte, dann dir. Aber so wie die Dinge stehen, habe ich dir schon mehr gesagt als irgendjemandem zuvor.« Ich konnte nicht mehr aus ihm herausbekommen, aber er bedrängte mich zu bleiben, würde mir sein Bett gegeben haben und sich selbst auf den Boden gelegt, so sagte er. Aber ich hatte ja mein Zimmer im Victoria reserviert und erwartete Briefe. So verließ ich ihn ziemlich spät, während er auf der Treppe stand, die eine Kerze über die Balustrade haltend, um mir den Weg nach unten zu leuchten. Als ich am nächsten Morgen zurückkehrte, war er verschwunden. Männer wuchteten sein Mobiliar in einen großen Lastkarren, auf den jemand »Pantechnikon« in großen Buchstaben gepinselt hatte. Er hinterließ beim Portier keine Adresse und fuhr in einer Droschke mit zwei Portmanteaux davon. »Richtung Waterloo«, meinte der Portier. Nun ja, ein Jedermann hat das Recht auf sein eigenes Sorgenmonopol, falls er es sich so aussucht, und ich besaß meine eigenen Probleme, welche mich beschäftigt hielten. Kapitel 2. Es verging über ein Jahr, bevor ich Haldane wieder sah. Ich hatte einige Zimmer in Albany, habe sie bis zum heutigen Tag, und er fand sich dort eines Morgens früh ein. In der Tat, sehr früh, vor dem Frühstück. Ja, in der Tat. Und wenn er vorher schon grässlich aussah, wirkte er jetzt fast gespenstisch. Sein Gesicht schien mitgenommen und schmal wie eine Austernschale, die seit Jahren zweimal am Tag am Ufer des Meeres alle Kiesel abbekommen hat. Seine Hände waren dünn wie Vogelkrallen und sie zitterten wie eingefangene Schmetterlinge. Ich begrüßte ihn mit begeisterter Herzlichkeit und nötigte ihm Frühstück auf. Diesmal würde ich keine Fragen stellen, beschloss ich, denn ich sah wohl, dass keine nötig waren. Er würde mir alles von sich aus erzählen. Er wollte es mir sagen. Er war nur deshalb hierher gekommen, um es mir zu erzählen, und für nichts anderes. Ich zündete die Spirituslampe an, machte Kaffee und ein bisschen Konversation. Ich aß und trank und wartete darauf, dass er anfange. Und dies war es, mit dem er begann. »Ich werde«, sagte er, »mich selbst töten.« »Oh, erschrick nicht. Ich nehme an, ich hatte irgendetwas von mir gegeben oder seltsam geschaut. Ich werde es weder hier noch in deiner Gegenwart ausführen, sondern nur dann, wenn ich es unbedingt muss, wenn ich es nicht mehr länger ertrage. Irgendjemand muss ich es doch einmal erzählen, denn ich möchte mich nicht als das einzige Lebewesen fühlen, das davon weiß. Ich kann dir doch vertrauen, oder?« Ich murmelte etwas Beruhigendes. »Ich möchte, dass du, wenn du nichts dagegen hast, dein Wort darauf, dass du keiner Seele etwas erzählst, solange ich lebe. Danach kannst du es jedem mitteilen, wenn dir danach ist.« Ich gab ihm mein Wort. Er saß still mit dem Blick auf das Feuer. Dann zuckte er mit den Schultern. »Schon erstaunlich, wie schwierig es ist, es auszusprechen«, begann er und lächelte. »Aber Tatsache ist, dass du die Bestie kennst. George Whisker.« »Ja«, sagte ich, »ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich zurückkam. Jemand erwähnte mir gegenüber, er wäre zu einer Insel oder sonst wohin verschwunden, um den Kannibalen den Vegetarismus zu predigen. Jedenfalls ist er aus dem Weg. Was für ein Pech für ihn.« »Ja«, erwiderte Haldane, »er ist aus dem Weg geräumt, aber er predigt nichts mehr. Denn Fakt ist, er ist tot.« »Tot«, war alles, an was ich zur Erwiderung denken konnte. »Ja«, sagte er, »es ist nicht allgemein bekannt, aber er ist es.« »Woran ist er gestorben?«, fragte ich, obwohl es mich nicht wirklich bekümmerte. Die bloße Tatsache war für mich bereits gut genug. »Du weißt doch noch, was für ein einmischender Kerl er immer war, immer alles wusste, 4 Augengespräche, und er legte alles offen und posaunte es hinaus. Nun, zwischen mir und jemand anderes mischte er sich auch ein, erzählte er einen Haufen Lügen.«
»Lügen?«
»Na ja, einige Dinge waren wahr, aber so, wie er es erzählte, klang alles wie Lügen, du weißt schon.« Das tat ich wirklich, und so nickte ich. Darauf warf sie mich raus, und dann starb sie, und wir waren nicht einmal mehr Freunde. Ich konnte sie nicht mehr sehen, bevor, ich konnte nicht einmal, oh mein Gott, aber ich kam zur Beerdigung, er war auch da. Ihre Familie hatte ihn darum gebeten. Später ging ich zurück in mein Zimmer, setzte mich und dachte nach. Da kam er plötzlich herein. Ah, und ob er das tun würde, das ist genau das, was ihm mal wieder ähnlich sieht, dieses Vieh. Ich hoffe, du hast ihn rausgeschmissen. Nein, hab ich nicht. Ich wollte mir anhören, was es war, weswegen er zu mir gekommen sei. Er kam ohne Zweifel, um zu erklären, dass so alles zum Besten wäre und dass er die Dinge, die er ihr gegenüber erwähnt hätte, eigentlich nicht wirklich wusste. Er hatte sie nur erahnt. Ganz zufällig lag er richtig. Verdammt sei er. Welches Recht hatte er, sich so etwas auszudenken, hm? Und er meinte, so wäre es das Beste, weil es außerdem noch Fälle von Wahnsinn in meiner Familie gäbe. Das habe er auch herausgefunden. Und gibt es die? Falls ja, dann weiß ich nichts davon. Und das wäre nun der Grund, warum es für alle so am besten sei. Also erwiderte ich, vor diesem hier gab es keinen Wahnsinnigen in meiner Familie. Aber nun gibt es ihn. Und ich packte ihn am Hals. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich töten wollte, ob ich die Absicht hatte, ihn zu töten. Wie auch immer, ich habe ihn getötet. Was sagst du nun?
Ich sagte nichts.
Es ist gar nicht so leicht, so plötzlich etwas Taktvolles und Passendes zu bemerken, wenn dir dein ältester Freund erzählt, dass er ein Mörder sei. Als ich nun endlich meine Hände von seiner Kehle löste, was in etwa so schwierig war, wie den Griff von einer galvanischen Batterie zu entfernen, fiel er wie ein Sack auf den Kaminläufer, und ich erkannte, was ich getan hatte. Wie kommt es, dass Mörder jemals gefunden werden?
Sie sind zu sorglos, nehme ich an, fand ich mich bemerken. Sie beginnen, ihre Nerven zu verlieren.
Ich nicht, sagte er. Ich war nie ruhiger. Nein, ich setzte mich in den großen Sessel und blickte ihn an. Und legte mir alles zurecht. Mein Verstand war nie klarer. Er war gerade auf dem Weg zu dieser Insel, das wusste ich. Er hatte jedermann sein Lebwohl gesagt. So viel hatte er mir mitgeteilt. Es war nirgendwo Blut, das ich hätte loswerden müssen. Wenn überhaupt, dann nur ein Hauch davon an der Ecke seines schlaffen Mundes. Er hatte nicht vor, unter seinem eigenen Namen zu reisen, wegen der Reporter. Ein Herr so und so würde sein Gepäck nicht abholen und seine Kabine leer bleiben. Niemand würde vermuten, dass Herr so und so Sir George Whisker, FRS, sei. Es war alles so deutlich, so einfach. Es gab nichts loszuwerden, außer den Mann. Keine Waffe, kein Blut, und dann habe ich ihn beseitigt. Alles schien in Ordnung.
Wie?
Er lächelte listig. »Nein, nein«, erwiderte er, »hier ziehe ich die Grenze. Es ist nicht so, dass ich dein Ehrenwort bezweifle. Aber du hast wie im Schlaf gesprochen oder als ob du Fieber hättest oder so. Nein, nein, solange du nicht weißt, wo der Körper ist. Verstehst du das? So lange bin ich auf der sicheren Seite. Selbst wenn du beweisen könntest, dass ich all dies erzählt habe, was du nicht kannst, dann ist es doch nur die kranke Ausgeburt meines armen, verworrenen Verstandes, verstehst du?«
Ich sah, was er meinte. und war seinetwegen betrübt. Ich wollte nicht glauben, dass er Whisker getötet hatte. Er war nicht diese Art von Mann, der wahllos Menschen tötet. Also antwortete ich: »Ja, alter Junge, ich verstehe. Okay, wir machen Folgendes. Gehen wir zusammen fort, du und ich. Wir reisen ein wenig und sehen die Welt und vergessen alles, was diesen widerlichen Kerl betrifft.« Seine Augen leuchteten bei diesen Worten. »Oh Mann«, sagte er, »du verstehst es wirklich. Du hasst mich nicht, schreckst nicht vor mir zurück. Ich wünschte, ich hätt's dir vorher gebeichtet, du weißt schon. Damals, als du mich besuchtest und ich alle meine Sachen packte. Aber jetzt ist es zu spät.« »Zu spät? Kein Stück«, fuhr ich auf. »Komm, wir packen unser Zeug zusammen und starten schon heute Abend ins Unbekannte. Nach wer weiß wohin.« »Das ist es, wohin ich gehe«, sagte er. »Aber warte, bis du gehört hast, was danach mit mir geschah. Dann wirst du nicht mehr so erpicht darauf sein, mit mir auf Reisen zu gehen.« »Aber du hast mir schon erzählt, was dir passiert ist«, warf ich ein. Und je mehr ich über das, was er mir erzählt hatte, nachdachte, je weniger glaubte ich es. »Nein«, sagte er langsam, »nein. Ich habe erzählt, was mit ihm passierte. Was mit mir geschieht, ist jedoch etwas ganz anderes«, habe ich erwähnt, was seine letzten Worte waren. Gerade als ich auf ihn zusprang, du weißt schon, bevor ich ihm die Kehle zudrückte, er sagte: »Pass auf, gib acht, du wirst nie in der Lage sein, den Körper loszuwerden. Abgesehen davon, Zorn ist eine Sünde.« Du kanntest seine Art, wie ein Darmausgang auf Hinterbeinen. Direkt danach begann ich, darüber nachzudenken, aber dann für ein ganzes Jahr nicht mehr, weil ich ja seine Leiche trotzdem beseitigt bekam und alles in Ordnung schien. Da saß ich also in diesem bequemen Sessel und ich dachte: »Hallo, das alles muss jetzt etwa ein Jahr her sein oder so«, und ich holte mein kleines Taschenbuch mit dem Terminkalender, das ich immer bei mir trage, und ging damit zum Fenster, um nachzuschauen. Der Abend dämmerte schon. Ich hatte recht, es war genau ein Jahr auf den Tag. Und dann erinnerte ich mich auch daran, was er gesagt hatte. Darauf meinte ich zu mir selbst: »Hat nicht so viel Mühe gemacht, deinen Körper verschwinden zu lassen, du Tier.« Und dann musterte ich den Kaminläufer und: »Ah«, schrie er plötzlich und sehr laut auf, »ich kann es dir nicht erzählen, nein, ich kann es nicht.« Mein Diener öffnete die Tür. Er trug eine glatte Maske über seiner zappelnden Neugier. »Haben Sie rufen lassen, Sir?« »Ja«, log ich. »Ich möchte, dass Sie eine Notiz an die Bank mitnehmen und dort auf eine Antwort warten.« Als ich ihn losgeworden war, fuhr Haldane fort: »Wo war ich stehen geblieben?« »Du schildertest gerade, was passierte, nachdem du auf den Almanach saßt. Was war es?« »Nicht viel«, sagte er und lachte leise. »Ach, nicht viel. Nur, dass ich einen Blick auf den Kaminteppich warf und... dort lag der Mann, den ich ein Jahr zuvor getötet hatte. Versuch nicht, es zu erklären, oder ich werde meine Nerven verlieren. Die Tür war verschlossen, die Fenster zu, er war eine Minute zuvor nicht dort gewesen, und jetzt war er es. Das ist alles.« »Halluzinationen« war eines der Worte, die ich nun hervorstammelte. »Genau das, was ich auch glaubte«, rief er triumphierend, »aber ich berührte es, und es war ziemlich real. Schwer, weißt du, und irgendwie härter, als es lebende Leute bei Berührung sind. Etwas wie Gips bedeckte seine Hände, und die Arme waren wie die einer Marmorstatue in einem blauen Serge-Anzug. Hast du nicht auch Männer, die blaue Serge-Anzüge tragen?« »Es gibt auch Berührungshalluzinationen«, fand ich mich selbst erwidernd. »Genau das, was ich auch dachte«, sagte Haldane, noch triumphaler als zuvor. »Aber es gibt Grenzen, du weißt schon, Grenzen. Also meinte ich, jemand hätte ihn ausgegraben, den wirklichen ihn, und ihn dorthin geschafft, um mich zu erschrecken, während ich meinen Rücken zukehrte. Also ging ich zu der Stelle, wo ich ihn versteckt hatte, und er war noch da. Ah, ganz genau so, wie ich ihn zurückgelassen hatte. Nur, das war vor einem Jahr. Jetzt gibt es ihn dort zweimal.« »Mein Lieber«, sagte ich, »das ist schlicht komisch.« »Ja«, sagte er, »es ist amüsant. Ich empfinde es genauso, vor allem in den Nächten, wenn ich aufwache und darüber nachgrüble. Ich hoffe, ich werde nicht in der Dunkelheit sterben, Winston. Das ist einer der Gründe, warum ich glaube, ich werde mich umbringen müssen. Nur so kann ich sicher sein, nicht im Dunkeln zu sterben.« »Ist das alles?«, fragte ich und fühlte bestimmt, dass es so sein müsse. »Nein«, sagte Haldane auf einmal, »das war nicht alles. Er ist zurückgekommen, um mich erneut büßen zu lassen. In einem Eisenbahnwaggon war es. Ich hatte geschlafen. Als ich aufwachte, lag er auf dem Sitz mir gegenüber und sah genau gleich aus.
Ich warf ihn im Red Hill Tunnel auf die Gleise. Falls ich ihn wiedersehe, werde ich dasselbe mit mir tun. Ich kann es nicht länger ertragen. Es ist zu viel. Ich würde lieber vorher verschwinden. Was es auch immer in der nächsten Welt gibt, nur nicht solche Dinge wie diese. Wir lassen sie hier zurück in Gräbern und Kisten und... Du denkst, ich bin verrückt, aber ich bin es nicht. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Und er wusste das, verstehst du? Er meinte, ich wäre nicht in der Lage, den Leichnam loszuwerden. Und ich kann es auch nicht, ihn loswerden. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Er wusste es. Er wusste immer Dinge, die er unmöglich wissen konnte. Ach, aber ich werde sein Spiel abkürzen. Immerhin, trotz allem, habe ich noch ein Trumpfass im Ärmel. Und ich werde es bei seinem nächsten Streich ausspielen. Ich gebe dir mein Ehrenwort, Winston, dass ich nicht verrückt bin.
Mein lieber Alter, sagte ich, ich glaube nicht, dass du verrückt bist, aber ich denke, deine Nerven sind sehr strapaziert. Meine sind es auch ein bisschen. Weißt du, warum ich nach Indien ging?
Es war wegen dir und ihr. Ich konnte nicht bleiben und zuschauen, obwohl ich euch beiden alles Glück der Welt wünschte. Du weißt, dass ich das wirklich tat. Und als ich zurückkam, war sie... Und du? Lass uns das zusammen entwirren, meinte ich. Du wirst dir keine Sachen einbilden, wenn du mich zum Reden hast. Habe ich nicht immer gesagt, dass du ein furchtbar schlechter Stümper bist?
Sie mochte dich, sagte er.
Oh ja, murmelte ich, sie mochte mich.
Kapitel 3. So kam es also, dass wir gemeinsam im Ausland umherzogen. Ich war voller Hoffnung für ihn. Er war schon immer so ein herrlicher Kerl, so gesund und stark. Ich konnte einfach nicht glauben, dass er verrückt geworden sei. Fort für immer, ich meine, dass er nie wieder richtig würde.
Vielleicht verhinderten meine eigenen Sorgen, dass ich die Dinge klarer sah. Wie auch immer, ich nahm ihn mit mir, um die Gesundheit seines Verstandes wiederherzustellen, genau so, wie ich ihn mitgenommen hätte, um ihn nach einem starken Fieber wieder aufzubauen. Und der Wahnsinn schien wirklich zu vergehen. Nach einem oder zwei Monaten waren wir geradezu lustig, und ich dachte, dass ich ihn geheilt hätte. Das freute mich unserer alten Freundschaft wegen und weil sie ihn geliebt und mich gemocht hatte. Wir sprachen nie über Whisker. Ich dachte, er hätte ihn vollständig vergessen. Ich dachte, ich verstünde, wie sein Geist von Trauer und Wut überstrapaziert, sich auf den Mann, den er hasste, fixiert hatte und daraus einen Albtraum des Grauens um diese verabscheuungswürdige Persönlichkeit gewebt hatte. Außerdem wischte ich mit einer Hand auch meine eigenen Schwierigkeiten vom Tisch, und so waren wir all die Monate so lustig wie kleine Sandkastenfreunde. Schließlich erreichten wir auf unseren Reisen Brügge, und Brügge war zu jener Zeit gerade wegen der Ausstellung sehr belegt. Wir konnten nur noch ein Zimmer und ein Einzelbett ergattern. So warfen wir eine Münze, und der Verlierer sollte den guten Teil der Nacht im Armsessel verbringen. Das Bettzeug teilten wir gerecht unter uns auf. Den Abend verbrachten wir zunächst in einem Café, plaudernd, und beendeten ihn in einer Bierhalle. Es war schon spät und wir sehr müde, als wir zum Grand Vignier zurückkehrten. Ich nahm unseren Schlüssel vom Nagel der Rezeption und wir gingen hinauf. Ich erinnere mich, dass wir eine Weile über die Stadt und den Glockenturm sprachen und über die venezianischen Aspekte der Kanäle beim Mondschein, und dann ging Haldane zu Bett. Ich selbst fertigte mir einen Kokon aus meinem Anteil an Decken und stopfte diese feste Rolle in den Sessel. Es war nicht bequem, aber ich dafür umso müder, was dies kompensierte. Beinahe war ich schon eingeschlafen, als Haldane mich weckte, um über seinen letzten Willen mit mir zu reden. »Ich habe alles dir hinterlassen, alter Mann«, sagte er. »Ich weiß, ich kann dir vertrauen, dass du bei allem nach dem Rechten siehst.« »Ganz recht«, murmelte ich, »aber wenn du nichts dagegen hast, werden wir morgen früh darüber reden.« Er versuchte fortzufahren und sprach darüber, was für ein guter Freund ich doch wäre und all das, aber ich verbat ihm den Mund und forderte ihn auf, schlafen zu gehen. »Aber nein, er habe es nicht bequem«, erwiderte er, »und er sei durstig wie ein Kalkofen. Außerdem habe er bemerkt, dass es keine Wasserflasche auf dem Zimmer gebe, und das Wasser im Wasserkrug ist eine fade Brühe«, sagte er. »Oh, gut«, erwiderte ich, »zünde eine Kerze an und gehe dann runter Wasser holen, und danach, in Gottes Namen, lass mich endlich schlafen.« Aber er sagte, »Nein, du sollst sie anzünden. Ich will in der Dunkelheit das Bett nicht verlassen. Ich könnte vielleicht auf etwas treten oder in etwas hineinlaufen, das vorher nicht da gewesen ist, wenn ich ins Bett zurückkehre.« »Oh, verdammt«, murmelte ich, »dann lauf doch in deine Großmutter hinein.« Aber dann zündete ich doch alle Kerzen an. Er setzte sich im Bett auf und musterte mich. Er schien sehr bleich, wobei seine Haare wirr über das Kissen fielen und seine Augen blinzelten und glänzten. »Das ist besser«, meinte er, und dann, »sag ich doch, hier, oh ja, ich sehe es, jetzt ist alles in Ordnung. Schon seltsam, dass sie die Laken auf diese Weise besticken. Verdammt soll ich sein, wenn ich nicht vor einer Minute noch gemeint hätte, es wäre Blut.« Das Laken war tatsächlich bestickt, aber nicht an den Ecken, wie zu Hause, sondern genau in der Mitte, wo es gefaltet wird, und zwar mit großen roten Kreuzstichen. »Ja, ich sehe, was du meinst«, sagte ich, »das ist eine seltsame Stelle, sie zu kennzeichnen.« »Und welche sonderbaren Initialen sie angebracht haben«, bemerkte er, »G, V.« »Grand Vignier«, meinte ich, »was für Buchstaben hast du denn sonst erwartet, welche sie einsticken sollten? Jetzt beeile dich.« »Du kommst auch mit«, forderte er. »Ja, das steht für Grand Vignier, natürlich. Ich wünschte, du würdest mich nach unten begleiten, Winston.« »Ich gehe alleine nach unten«, antwortete ich und wandte mich mit der Kerze in der Hand um. Er sprang aus dem Bett und war blitzschnell an meiner Seite. »Nein«, erwiderte er, »ich will nicht allein in der Dunkelheit zurückbleiben.« Er sagte es so, wie es auch ein verängstigtes Kind getan haben würde. »Also gut, dann komm mit«, gab ich nach, und wir gingen. Ich versuchte, glaube ich, einen Witz über die Länge seiner Haare und den Schnitt seines Pyjamas zu machen, aber dadurch zu vertuschen, dass ich nur krank vor Enttäuschung war. Denn nun war es eindeutig klar, dass all meine Zeit und Mühe vergeblich gewesen, dass er keineswegs geheilt war. Wir schlichen so leise, wie wir konnten, und nahmen uns eine Karaffe mit Waser von dem langen, nackten Esstisch im Foyerverkauf. Er hielt sich zunächst an meinem Arm fest, und dann nahm er mir die Kerze fort und ging sehr langsam mit der Hand das Licht beschattend voraus, suchte dabei sehr sorgfältig alles ab, als ob er erwartete, etwas zu sehen, das er verzweifelt nicht sehen wollte, und natürlich wusste ich genau, was das sei. Die Art, wie er vorausging, mochte ich nicht. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich es nicht mochte. Ab und an blickte er über seine Schulter, genauso wie er es an jenem ersten Abend nach meiner Indienrückkehr getan hatte. Die Sache ging mir auf die Nerven, so dass ich kaum den Weg zurück zu unserem Zimmer fand. Als wir endlich dort ankamen, darauf gebe ich Ihnen mein Wort, war ich zur Hälfte überzeugt, dasselbe dort vorzufinden, was er zu sehen erwartet hatte, das oder etwas Ähnliches, auf dem Kaminläufer. Aber natürlich gab es dort nichts. Ich blies das Licht aus und zog meine Decken enger um mich. Während unseres kurzen Ausflugs hatte ich sie hinter mir hergeschleift. Als ich mich so im Sessel niedergelassen hatte, sprach Haldane, »Du hast alle Decken«, sagte er. »Nein, habe ich nicht«, sagte ich, »nur die, welche ich eben schon hatte.« »Ich kann meine aber nicht finden«, murmelte er daraufhin, und ich konnte hören, wie seine Zähne klapperten. »Mir ist kalt, mir ist...« »Um Gottes Willen, zünde die Kerze an, zünde sie an, mach Licht, irgendetwas Schreckliches!« Aber ich konnte die Streichhölzer nicht finden. »Zünde die Kerze an, die Kerze«, sagte er, und seine Stimme brach, wie sie es manchmal bei einem Chorknaben tut. »Wenn du es nicht tust, wird er zu mir kommen. Es ist so einfach, sich im Dunkeln heranzuschleichen. Oh, Winston, zünde die Kerze an, bei der Liebe Gottes. Ich kann doch nicht in der Dunkelheit sterben.« »Ich zünde sie an«, sagte ich wütend und tastete nach den Streichhölzern auf der Marmorplatte der Kommode, auf dem Kaminsims, überall, auch in der Mitte des runden Tischs, wo ich sie hingelegt hatte. »Du wirst nicht sterben, sei kein Narr«, sagte ich, »ist alles in Ordnung. Ich werde in einer Sekunde Licht machen.« Er rief, »Es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt!« Genau so, dreimal. Und dann schrie er laut auf, wie eine Frau, wie ein Kind, wie ein Hase, wenn die Hunde ihn schnappen. Ich hatte ihn nur einmal vorher so schreien gehört. »Was ist?« rief ich, kaum weniger laut. »Um Gottes Willen, nicht so laut, was ist denn?« Es folgte eine leere Stille. Dann, ganz langsam, »Es ist Whisker«, sagte er. Und er sprach gepresst wie durch einen erdrückenden, dichten Schleier. »Unsinn, wo?« fragte ich, und meine Hand schloss sich um die Streichhölzer, als er dies sagte. »Hier«, schrie er schrill auf, als ob er den Schleier weggerissen hätte. »Hier, neben mir, im Bett.« Ich hatte die Kerze angezündet und kam zu ihm hinüber. Er war zu einem elenden Haufen an der Bettkante niedergesunken. Auf dem Bett, hinter ihm ausgestreckt, lag ein toter Mann, bleich und sehr kalt. Haldane war in der Dunkelheit gestorben. Und dabei war alles so simpel, Wir hatten das falsche Zimmer erwischt. Der Mann, dem das Zimmer gehörte, war auch dort, auf dem Bett, welches er reserviert und bezahlt hatte, bevor er früher an diesem Tag an einer Herzkrankheit verstarb. Ein französischer Handelsreisender für Seifen und Parfüms. Sein Name war Felix Leblanche. Später in England stellte ich vorsichtige Nachforschungen an. Der Körper eines Mannes wurde im Red Hill Tunnel gefunden. Ein Aktienhändler namens Simmons, der Salzlauge getrunken hatte, wegen der großen Depression. Die Flasche hielt er noch in seiner toten Hand. Aus gutem Grund sorgte ich dafür, einen Polizeiinspektor bei mir zu haben, als ich die Kisten, die mir von Haldanes letzten Willen übertragen worden waren, öffnete. Eine von ihnen war die große, mit Metall ausgekleidete Kiste, in der ich ihm die Felle aus Indien geschickt hatte, als ein Hochzeitsgeschenk. Gott helf uns allen. Sie war stark verplombt. Im Innern waren die Pelze von Tieren? Nein, die Leichen von zwei Männern. Einer, so fand man nach einiger Mühe heraus, war ein Hausierer von Kugelschreibern in Stadtbüros, irgendwie passend. Er war in einem solchen gestorben, so schien es. Der andere Körper war Whiskers. Das war klar genug. Erklären Sie sich das, wie Sie möchten. Ich bot Ihnen, wenn Sie sich daran zurückerinnern, eine Auswahl von Erklärungen, bevor ich die Geschichte begann. Ich habe aber noch nicht diejenige gefunden, die mich selbst zufriedenstellen konnte. Ende von »In der Dunkelheit« von Edith Nesbit. Übersetzt und gelesen von Ramona Deininger-Schnabel, www.crowwings.com.